Folge 61 von HSV. Meine Frau! Schön, dass ihr wieder am Start seid nach dem 2:2 gegen Union Berlin. Bones ist mit dabei heute.
Moinsen.
Gato.
Moin moin.
Ich bin Stübi. Moin moin. Kai im Moment im Babystress. Da klingelt's in einem knappen Monat wahrscheinlich. Deswegen im Moment unregelmäßig dabei, aber das kriegen wir auch so aufgearbeitet. Ja, 2:2. Gato und ich, wir beide waren auch im Stadion und waren danach extrem schlecht gelaunt, fast noch in eine Schlägerei geraten.
Ja, stimmt. Das war spektakulär. Also,
weil ich mich da auf eine kleine Provokation eingelassen habe. Aber die Laune war halt auch im Keller. Nach dem 2:2 irgendwie hätte man es wahrscheinlich zur Halbzeit gekauft. Und zwar auch sehr gerne. Aber danach gefühlte Niederlage, trotz Tabellenführung.
Ja, erstmal Spitzenreiter. Ist schon mal gegen Union Berlin hat man jetzt auch keine Punkte liegen lassen. Ist schon mal wichtig. Tabellarisch gesehen, aber gefühlstechnisch und spielverlaufsmäßig war es natürlich eine Niederlage. Mhm. Die erste Halbzeit war unter aller Kanone, kann man fast sagen. Also das war echt, wo man sagen, puh.
Also Union natürlich jetzt auch keine dahergelaufene, ja, typische Kack-Zweitligamannschaft, die wir auch schon hatten, ne? Sondern noch ungeschlagen in dieser Saison. Und man hat schon gemerkt, da steckte so ein bisschen mehr Qualität irgendwie drin.
Das war so ein Gestocher, so ein hektisches, unruhiges Spiel. Man konnte, oder wir konnten zumindest unser Spiel nicht so richtig aufziehen und waren ja auch ganz oft mit den Außenverteidigern, Santos auf der 6. Und das hat er dann auch irgendwie, glaube ich, nach 40 Minuten umgestellt, weil das Ganze nicht gefruchtet hat, die taktische Anweisung.
Zumindest im Ballbesitz ist er eingerückt und hat so ein bisschen defensives Mittelfeld gespielt. Santos auch nicht seinen besten Tag. Ne? Wir haben ihn immer über den Klee gelobt, aber
ich habe ihn auf der 6 gefordert sogar, es war jetzt ein Schuss in den Ofen. Aber in der zweiten Halbzeit, als er ein Außenverteidiger war, da habe ich drauf geachtet und es war richtig krass, weil der hat von 6 Bällen, die er angenommen hat, hat er mit dem ersten Move 5-mal die Nummer 20 da rechts außen von denen völlig vernascht. Der hatte gar keine Ahnung, was abging, aber leider war es noch nicht so super effektiv wie sonst immer.
Ist mir auch schon mal aufgefallen, da kann man tatsächlich bei Santos mal verstärkt darauf achten, wie der mit dem ersten Kontakt Tempo aufnimmt. Ne? Und das können halt nur ganz wenige. Ja, also insgesamt dann am Ende ein bisschen bitter. Wir gehen auch nochmal so ins genaue Detail, schauen aber erstmal auf die Statistiken des Spiels.
Jo, also gefühlt, wie Gato bereits gesagt hat, vor der Halbzeitpause hätte man das Ergebnis des 2:2 gerne gekauft. Rückwirkend muss man sagen, leider verschenkt, weil man war dann wirklich aufgrund der zweiten Halbzeit deutlich überlegen. 67-33% Ballbesitz, Passquote von wieder weit über 80% und Torschüsse auch 19-13. Also wir haben was zugelassen, aber haben auch gefühlt eigentlich in der zweiten Halbzeit wirklich alle 19 abgefeuert.
Erste Halbzeit erinnerte so ein bisschen an die schlechtere Phase unter Titz, ne? Dieses
Ja, dass man halt vorne ideenlos war und dann halt relativ schnell in Konter und schnelle Gegenstöße gelaufen ist und dann da wirklich relativ ein bisschen zu brav agiert hatte. Und das hat man ja beim 1-0 auch dann gesehen, wo sich Van Drongelen und Lacroix erstens uneinig waren und dann auch so halbherzig hingegangen sind.
Ja. Schlechter kann es natürlich nicht laufen, ne? Für so ein Heimspiel, erste Aktion von Union, direkt das 0-1, über links brechen sie durch und dann will er das ja gar nicht, der spätere Torschütze.
Man war eigentlich auch an so einem toten Punkt. Er wurde halt gedoppelt. Der Ball war eigentlich schon weg, nachdem er Van Drongelen dann angeschossen hat. Mhm. Und dann war die Aktion von Lacroix. Also wir haben es jetzt ja gerade nochmal geschaut. Man kann den Bewegungsablauf so nicht nachvollziehen, was er sich dabei gedacht hat. Also entweder nimmt er den Ball mit, wenn er Richtung Grundlinie geht, oder er macht den Raum zu, den Tunnel, wo halt Mace reingelaufen ist. Aber weder das eine als anderes noch passiert. Deswegen...
Ja. Kumpel von uns hat gesagt, ein Wendekreis wie ein Containerschiff, in der und leider auch beim am Ende Ausgleich bei beiden Situationen irgendwie tatsächlich trifft es das dann ganz gut.
Ja.
Wobei man ihm wirklich zugutehalten muss, dass er auch in dieser Druckphase so zwischen der 50. und 65. auch sehr, sehr viele gute Anspiele geliefert hat, die diese Druckphase auch aufrechterhalten haben. Also wenn er mal den Ball am Fuß hat und Ruhe am Ball hat sozusagen, dann ist das schon auch eine hatte da Qualität. Ja, aber die Aktion beim 0-1 geht schon auf seine Kappe, oder?
Ja, finde ich auch. Also da muss er entweder den Weg zum Tor zustellen und on top auch noch den Raum nach innen. Und er macht beides nicht. Er läuft einfach irgendwie so geradeaus weiter ins Nichts. Schlecht. Und mit einem einfachen Trick sozusagen verlädt er ihn und hat einen freien Einschussbahn. Das ist kein Bundesliga Niveau beim Verteidigen, sage ich jetzt mal so.
Kann Pollersbeck irgendwas machen? Kurzes Eck?
Nee, ne? Nee, kann nicht. Der Schuss war echt krass hart. Und ja, auch beim zweiten Tor war das auch, ja, war Lacroix auch, wie angekündigt, auch nicht positiv aufgefallen. Da muss er auch irgendwie den Gegner halten, hat er Vorsprung, dann entwischt er ihn und dann ist es natürlich auch schwierig für Pollersbeck rauszukommen. Ich dachte, der ist im Stadion, boah, Pollersbeck, hast du schön auf der Linie geklebt, aber eigentlich war Lacroix dran und da kann er dann auch nicht doppeln und ja.
Ja, wir können ja mal dann, also dann haben wir das erste Gegentor, ihr habt es ja wahrscheinlich auch alle gesehen, ist dann einfach unglücklich, aber die Reaktion danach war auch einfach nicht gut genug. Kurz vor Halbzeit noch diese Chance von Hand, der das natürlich auch technisch gut macht, aber irgendwie auch keine hundertprozentige. Und ja, das Gegentor ist dann am Ende, wir gehen gleich auch nochmal zu den HSV-Toren, das Gegentor ist dann ja der lange Ball, wo eigentlich die Taktik von Bates ja aufgeht, ne? Zwei große kopfballstarke Spieler, Entschuldigung, von Wolf aufgeht. Zwei große Spieler nochmal, um eben diesen langen Bällen entgegenzuwirken. Und dann geht's aber eben genau nicht auf, weil Bates das Kopfballduell verliert. Im Prinzip das, wofür er eigentlich eingewechselt wurde. Und ja, nicht mal hingeht, also ganz, ganz blöd. Und dann die Absicherung von Lacroix da fehlt. Was muss der anders machen?
Also Bates große Stärke als Kopfballspiel war dann in dem Fall tatsächlich eine Schwäche. Aber so wie Holpi ja schon mal gesagt hat, ein Kopfball kann man mal verlieren und dann muss halt Lacroix, er stand eigentlich perfekt, er stand sehr gut, aber der Gegenspieler entwischt ihn einfach, da muss er nah am Gegenspieler bleiben, den Schuss blocken, den Gegenspieler auch Körperkontakt suchen, wegblocken, aufhalten, irgendwie den Schuss verhindern und das hat er alles nicht gemacht und da haben wir leider halt dann das Tor gefangen und
ja, so ein Kacktor leider
auch. Ja, das war scheiße. Das war wie so eine Niederlage. Und da, ja.
Das Problem war halt einfach in dem Moment, wo der Abdaloui oder Abdaloui Lacroix halt entwischt ist, konnte Lacroix ohne einen Foul nicht mal in den Ball kommen, weil er mittlerweile dann schon den Körper zwischen Ball und Lacroix hatte. Und
Pollersbeck ist ja sogar auch ein bisschen draußen, genau. Geht dann aber zurück, wahrscheinlich auch aus Angst vorm Elfer, weil du dann natürlich gegen so einen...
Aber für Lacroix war halt die Szene beendet in dem Moment, wo der andere schon vorbeigezogen ist, weil er dann nur noch hinter ihm stand und nicht mehr auf gleicher Höhe.
Und das ist eben das Problem, finde ich. Bei beiden Szenen wird er relativ schnell aus der Situation rausgenommen oder nimmt sich selbst raus, indem er halt alles riskiert mit so einem Laufweg und eben nicht den Gegner stellt. Ja. Also es riecht nach einem Wechsel, auch wenn Bates auch das Kopfballduell verliert, aber ich würde wirklich dann, ich persönlich dafür plädieren, weil ich bei Lacroix einfach kein gutes Gefühl habe, wenn er auf dem Feld steht, trotz guter Leistung gegen Köln. Ich habe da lieber Bates.
Also er war von den Werten her der zweikampfstärkste Spieler mit 68% gewonnenen Zweikämpfen, aber wenn du halt die entscheidenden Dinge wirklich dann verpatzt und das kannst du dir halt... Es geht ja wirklich um den Aufstieg und um bares Geld und das kannst du dir eigentlich nicht leisten. Also gerade in die Großen, wenn du halt 3 Punkte oder 1 Punkt, dann wie gesagt, gegen den direkten Konkurrenten 3 Punkte, das wäre halt schon eine Ansage und dann bist du jetzt bei 6 Punkten Vorsprung und nicht nur bei 4 auf dem Relegationsplatz.
Ja, also ich hätte auch getauscht oder ich würde jetzt auch tauschen, zumal weil einfach die sind ja gleich auf, Bates und Lacroix, und entscheiden halt mal solche Kleinigkeiten und dann wird er halt mal eingewechselt in der 70. Also so what, da würde ich jetzt auch mal wechseln.
Ja, und Lacroix hat ja auch die Chance nach der gelb-roten Karte gekriegt, wobei Bates ja nicht schlecht war. Und genauso sehe ich es jetzt auch. Obwohl natürlich wahrscheinlich das Ingolstadt-Spiel wiederum einem Lacroix, der vielleicht etwas stärker mit dem Ball am Fuß ist, mehr liegt. Mhm. Aber
ja, außerdem bin ich ja auch großer Bates-Homie jetzt, ne?
Ja!
wir sind per Du quasi.
Alter, das Schöne ist, wir haben einen Platz im Block 6a und da kommen dann die Auswechselspieler zum Aufwärmen vorbeigejoggt und du hast einmal kurz Come on David gerufen und es gab tatsächlich den anerkennenden Daumen von ihm.
Ja, seitdem ist das Trikot bestelle ich mir jetzt sofort. Ist auch ein geiler Typ einfach.
Ne? David Bates, ein absoluter Kultspieler und von dem das Trikot zu haben, ist auch, finde ich, eine weise Entscheidung. Sehr gut. Deswegen pro Bates. Ja, und es gab natürlich auch positive Aspekte, muss man jetzt auch mal sagen. Nach einem Rückstand zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder zurückgekommen, zumindest soweit ich mich erinnern kann. Durch eine Druckphase, wo man das Gefühl hatte, wenn jetzt kein Tor fällt, wann sonst? Also richtig stark aufgezogen, wo man sich fragt, warum nicht früher, was auch immer da dann taktisch konkret verändert wurde. Es hat auf jeden Fall gefruchtet mit demselben Personal. Wir haben gesagt, Halbzeit, du musst jetzt Jatta rausnehmen, der ja in der ersten Halbzeit nichts getroffen hat. Wie gesagt, eigentlich auch Holpi raus, wechseln. Wolf hat uns da eines Besseren belehrt, ist so geblieben, hat ein bisschen was umgestellt. Ja, und dann hat es auf einmal funktioniert. Wie seht ihr das 1-1?
Ja, so wie du schon gesagt hast, also es war eine irre Phase vom HSV. Ich glaube, so 3 Minuten volles Powerplay und immer, die konnten noch gerade irgendwie einen Fuß rein und HSV wieder und zugeschnürt. Und dann kommt Jatta von links, macht irgendwie so eine Halbschussflanke erst, die wird abgeblockt. Und dann kriegt er nochmal den Ball auf dem linken Außen und dann zimmert er einfach direkt, was auch seine Stärke ist, der, ohne nachzudenken, ballert einfach mal direkt in die Mitte rein. Der Torwart kann eigentlich nur in die Mitte abklatschen lassen. Und da war dann in diesem Fall nicht Lasogga, sondern dieses Mal Holtby. Was eigentlich ein typisches Lasogga-Tor
gewesen ist. Das 1-1 ist aber auch ähnlich.
Ne? Das 1-1 war, glaube ich, von Santos eine Flanke und dann ein Union-Spieler lässt ihn unglücklich vom Bauch in die Mitte prallen.
Eigentlich auch beide Tore nicht ganz astrein. Genau. Sagen wir mal, erzwungen und also man kann
verstolpert sagen. Verstolpert von der Abwehr und dann.
Gut, dass wir so viele Spieler in der Box haben, wie man immer so schön sagt. Genau. Dann auch die Mittelfeldspieler in der Box haben. Denn wenn du keine in der Box hast, hast du auch keine Abschlüsse. In dem Fall hat das ja gut geklappt. Und dann einmal Hand, der es auch technisch stark macht. Das dafür ist er da.
Genau.
Und Holtby, der da den reinmacht, wo einige, glaube ich, auch den nochmal drüber setzen.
Ja.
War so mein.
Du brauchst ja nur in Rückenlage geraten und dann geht er rüber.
Mein Instinkt, er macht ihn ziemlich lässig und biegt schon ab zum Jubeln. Das war so ein Ding. Aber bei Holtby, muss man sich keine Sorgen machen, obwohl es vielleicht auch nicht das 100%-Spiel von ihm war. Wer allerdings richtig stark war, und das jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Personalien, fand ich, war Hand. Tatsächlich unabhängig vom Tor. Den macht er halt so, aber schon Ruhepol, Dreh- und Angelpunkt, wie man so schön sagt. Und er findet jetzt im Moment so eine Form, wo er in der zweiten Liga auch ein richtig dominanter Spieler ist.
Aber Hand, habe ich mal das Gefühl, er braucht so ein bisschen, um ins Spiel zu kommen irgendwie. Und tatsächlich, je länger das Spiel andauert, desto stärker oftmals ist er. Und
woran liegt das? Sind die anderen kaputter?
Kann das sein? Ja, ich glaube, er ist nicht ganz unfit. Und ich weiß nicht, vielleicht muss er erstmal gucken, wie die anderen stehen oder das Spiel vorher lesen oder was weiß ich so, sich ein bisschen reinfinden. Aber das finde ich war schon oft so, dass er dann hinten raus in der zweiten Halbzeit echt immer deutlich besser war als in der ersten Halbzeit, wo er irgendwie noch nicht so richtig eingespielt war.
In die beste Phase von Hand hinein wird er ausgewechselt und war auch dementsprechend genervt. Zu Recht.
Also
muss man bedenken,
dazu noch
muss man sagen, er hatte einen grippalen Infekt und
Also ich glaube, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn du halt wirklich so ein Spiel gedreht hast und auch persönlich gerade euphoriert bist von dieser Stimmung,
es läuft.
Dann willst du eigentlich bis zum Ende mitkicken und vielleicht noch aufs 3-1 gehen und dass du dann wirklich in so einer Euphoriephase wirklich vom Feld genommen bist, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
Nee, wie siehst du es taktisch? Also klar, kein Spieler will ausgewechselt werden, aber wie siehst du es taktisch da dann sozusagen den Mann rauszunehmen, der dieses dominantes Spiel aufrechterhalten kann und dann zu sagen als Trainer, wir gehen jetzt ein bisschen tiefer, stellen noch einen Innenverteidiger rein und versuchen nur noch für 25 Minuten oder 15 Minuten lange Bälle rauszuköpfen.
War für mich eigentlich das falsche Signal, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass Union wirklich angenockt war und wenn du das vielleicht nochmal so 5 bis 10 Minuten durchgehalten hättest, das Tempo, dann wäre es vielleicht frühzeitig zum 3-1 gekommen. Hm. Dann müssten wir uns nicht über so einen ärgerlichen Ausweg in der 90. irgendwie jetzt unterhalten. Von daher war es für mich das Zeichen, wir halten das 2-1 jetzt ein bisschen zu früh gekommen. Das kannst du vielleicht dann in der 85. oder so bringen, wenn es wirklich noch 2-1 steht. Ich hätte es noch bei dieser Offensivpower belassen. Deswegen für mich nicht taktisch falsch, aber auf jeden Fall verfrüht diese Idee von Wolf.
Trainerfehler, Gatto?
Kein krasser. Also für mich macht es Sinn, wenn der Gegner wohl also lange Spiele einwechselt, dass man noch einen Bates auch einwechselt. Und eigentlich standen wir auch gut beim Gegentor. Es waren 2 individuelle Fehler. Aber am Ende des Tages haben wir das Gegentor bekommen und deshalb kann man schon nachwirkend sagen, dass es ein Fehler war. Ich bin auch kein Fan davon, irgendwie, wenn man vorne liegt, dann hinten zu mauern. Also das ist so, wenn man zu Hause ist, man ist der HSV, man ist in der zweiten Liga, also der FC Bayern. Eben, wir sind
die riecht genauso.
Da muss man dann nicht so ein Verpisser-Fußball spielen und dem ganzen Stadion signalisieren, ah fuck ey, wir haben jetzt hier Angst, dass wir noch irgendwie das Unentschieden fangen, sondern
vor allem hast du ja auch noch nicht mal den tabellarischen Druck. Es ist ja nicht wir müssen um jeden Preis das Ding jetzt ermauern, sondern man ist Tabellenführer und kann das ja sozusagen mit Rückenwind zu Ende spielen. Man
muss auch ein bisschen breites Kreuz haben und sagen, pass mal auf, wir ziehen ja euch gleich noch das 3-1-Ding rein und dann habt ihr ein schlechteres Torverhältnis, anstatt dass man jetzt halt irgendwie sagt, okay, scheiße, scheiße, scheiße. Deswegen, da hätte ich mir auch was anderes gewünscht. Man kann es nachvollziehen, aber im Endeffekt war es sicherlich falsch.
Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber trotzdem hat man das Gefühl, lieber auf die Offensive vertrauen, um die Spiele zu gewinnen, als auf unsere im Moment etwas wackelige Defensive, wo zum Beispiel Gideon Jung auch erst 2019 kommen wird.
Ja, also er hat ja schon mit dem Training mit dem Ball angefangen vor einigen Wochen.
Aber der wäre schon ein Mann, ne, den statt Lacroix drin haben, das wäre nochmal ein Qualitätssprung.
Auch vom gesamten Spielaufbau und von der Körpersprache wäre das eine ganz andere Präsenz, weil die beiden sind jetzt schon Lacroix, Bates, die müssen sich natürlich, sind gestanden, aber müssen sich auch insgesamt ein bisschen finden erst in dieser Mannschaft. Und mit Jung, glaube ich, hast du auch eine Persönlichkeit, die auch wirklich dem Ganzen ein bisschen so Ruhe und Stabilität gibt und die auch mal so solche Situationen vielleicht ein bisschen elegant erklärt und vielleicht nicht so überhastet wirkt.
Ja, Jung und Van Drongelen wäre schon eine Mauer.
Ja, Van Drongelen für mich jetzt auch nicht völlig überzeugend gewesen, letztes Spiel. Also da hat er auch ein, zwei Wackler, aber von den dreien immer noch der momentan am stabilsten.
Ja, würde ich auch sagen. Wer sich am meisten geärgert haben wird über das späte 2-2 ist Bernd Hollerbach, ne? Nach der letzten Woche wissen wir ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen
Halleluja.
Habt, Bernd Hollerbach kriegt auch als entlassener HSV-Trainer immer noch eine Punkteprämie von 15.000 Euro. Das heißt, für einen HSV-Sieg kriegt er, solange er nicht irgendwo neu angestellt ist oder freigekauft wurde, wie auch immer, kriegt er für einen Sieg 45.000 Euro. Bernd Hollerbach.
Und ausgehend davon, dass man in der zweiten Liga pro Aufstieg in so den letzten Jahren im Schnitt immer so bei 20 Siegen liegen musste, dann ist man ja entspannt bei 900.000 Euro plus Grundgehalt eine Mio, die der HSV noch als Gehalt
ja, vor allen Dingen wer autorisiert sozusagen so einen Vertrag? Also ist ja okay, in der ersten Bundesliga kann man sagen, man gewinnt jetzt nicht so häufig, aber Gesetzesfall ist, man würde absteigen, dann wäre er doch, man würde nicht mit Hollerbach in die zweite Liga gehen, weil er jetzt ein geiler Typ ist, sondern das ist doch so ein kurzfristiges Ding. Und dann musst du doch sagen, okay, der Vertrag ist nur für die erste Liga gültig und für die zweite Liga nicht. Und jetzt macht er sich schön die Taschen voll, weil wir natürlich halt überdurchschnittlich viel gewinnen. Und das ist, und da konnte
auch
ich
wieder auch keinen Vorwurf an Hollerbach, ne?
Nee, null.
Also, wer hätte es nicht unterschrieben, ja, ne?
Ja, aber zum Beispiel, als ich dann am Sonntag Kollege Heribert gesehen habe bei Sky Talk irgendwie, keine Ahnung, wie der heißt, von Torra Talk. Und da hat er dann irgendwie sein Fußballwissen zum Besten gegeben. Da dachte ich nur, Heribert, wirklich, halt die Fresse, ey, was hast du uns in die Scheiße geritten und für Verträge auch unterzeichnet?
Ja.
Und jetzt sagst du so, ja, und damals mit Frankfurt und Kovac und ich habe alle geholt und sind die Besten und ich erzähle euch mal, wie es läuft und so. Und nachwirkend kann man echt sagen so, also seinetwegen sind wir natürlich auch irgendwie zu 50% oder also zum Großteil irgendwie abgestiegen. Und er hat seine Qualitäten und sicherlich sind die Qualitäten noch besonders in solchen Talkshows und in der Öffentlichkeit, wenn er da so ein paar Sachen von sich gibt, aber intern, was er da fabriziert hat, unter anderem mit Hollerbach, ist die allergrößte Farce. Und
also
da
ich finde, dieser Hollerbach-Vertrag.
Ich würde mich dann nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen. Das ist doch, was ist das? Was hat er da für eine Scheiße fabriziert?
Also das muss man sich doch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass man in dieser akuten Abstiegsgefahr damals Hollerbach mit einem Vertrag ausstattet, wo er im Falle eines Abstiegs, also im Falle des Scheiterns, immer noch eine im Falle des Scheiterns und der Entlassung immer noch eine Punkteprämie in der zweiten Liga kriegt. Das muss auch irgendjemand vergessen haben, da einen Haken zu setzen
auch
oder
in
so.
Dem
das
Wissen,
kann ja keine Absicht
auch
sein.
Auch in also, dem Wissen, dass sie auch noch Gießtuhl auch noch weiter bezahlen muss.
Ja, natürlich.
Und ich glaube, bevor
Zahlen wir Gießtuhl-Tits oder wurde Gießtuhl schon rausgekauft?
Nee, Gießtuhl ist das 19. Vertrag. Du zahlst im Moment Gießtuhl, Tits und Hollerbach. Und dann zahlst du noch Jens Todt als Manager.
Ja, und Wolf.
Und Wolf natürlich, der jetzt
Wolf
auch nicht
aktuell
ganz
noch
schlecht
hier
verdient wird.
Das heißt, du hast 5 Leute und davon sind 4 ehemalige auf der Payroll. Und
ist schon.
Bevor aber auch Heribert da am Start ist, da muss ja auch Todd irgendwie völlig geisteskrank.
Ja, Todd wirklich. Ich sag dir, wenn wir Todd noch irgendeinen Verein sehen, ich hoffe, der wechselt zu Werder Bremen oder zu St. Pauli, dann geht er mich ganz schnell runter. Das wäre auch so einer für Wolfsburg. Nee, Wolfsburg nicht. Der würde dritte maximal Kreisliga Winterhude.
Ja.
Kann er nicht managen. Aber
nee,
Jens,
bei uns läuft's, wir brauchen keinen.
Ja. Ja. Was der abzieht, was der da auch, ja, das ist so wie als wenn du wenn du arbeitest und dann verfehlst du dein Ziel und dann kriegst du aber trotzdem weiter Gehalt, du hast scheiße gehört, aber kriegst einfach trotzdem noch weiter Kohle.
Das Ding ist einfach, du hörst bei Football Leagues, an was für Enden der HSV spart, dass die Spieler die eigene Weihnachtsfeier bezahlen müssen, dass die halt die Firma, die vorher die Servietten gefaltet hat, die 5.000 Euro im Jahr kostet, dass diese Verträge gekündigt wurden und dann machst du Verträge mit Bernd Hollerbach, 8 Spiele, kein Sieg, der trotzdem noch eine Punkteprämie für die zweite Liga bekommt.
Das Problem ist jetzt, dann sagen wieder ganz viele, ja, und dann malt man das immer so schwarz und weiß. Das Problem ist, es ist noch nicht mal so konstruiert, sondern es ist wirklich genauso, wie du sagst.
Ja.
Eine Serviettenfirma wurde gecancelt,
genau.
um 5.000 Euro zu sparen. Ja. Und dann gleichzeitig noch solche Verträge zu haben, es ist einfach, dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn jetzt schon wieder so ein bisschen Weltuntergangsstimmung herrscht, dass nämlich im Falle eines Nichtaufstiegs eigentlich
auch im Aufstiegsfall.
Also so oder so.
Es, genau.
Also es Es brennt lichterloh, ist eine Untertreibung eigentlich.
Also, wenn, egal.
Bei Aufstiegsfall, muss man auch mal sehen, so ein Mangala, wahrscheinlich
geht zurück.
Der beste Spieler der zweiten Liga geht eigentlich zurück zu Stuttgart. Die steigen, glaube ich, aber trotzdem ab. Ist ja egal, dann verkaufen die den für viel Geld, was der HSV nicht hat. Das heißt, also die Qualität des Kaders wird nochmal ein bisschen runtergehen. Wang wird weg sein und dann hast du kein Geld, um dich erstligareif zu machen.
Genau.
Und es ist schon nicht echt... dunkle Geschichte, aber wir denken von Spiel zu Spiel, ne? Erstmal aufsteigen.
Ja, erstmal Rathaus.
Erstmal Rathaus.
erstmal dicht ziehen auf dem Rathausplatz.
Ja, und man kann natürlich jetzt dieses Markt. 2-2 gegen Union, kann man veredeln in Anführungsstrichen, dass man sagt, okay, da hast du mal ein unglückliches Unentschieden geholt, wenn man jetzt in Ingolstadt gewinnt. Trainer Alex Nuri, alter Werderaner, entlassen nach ähnliche Story wie Hollerbach, nach 8 Spielen, glaube ich. Und jetzt ist...
Kein Sieg.
Kein Sieg, nee, tut mir richtig leid.
Der kann sich mit Hollerbach und Todd kann einen eigenen Verein kriegen.
Der wird auch noch einige Punkte Prämien kassieren, wenn es jetzt wieder aufwärts geht. Thomas Linke ist da jetzt Sportdirektor wieder. Der alte...
zurückgekehrt?
Thomas Linke, Champions-League-Sieger 2001, ist wieder München, ja. Richtig als Sportdirektor zurückgekehrt. Jetzt haben sie erstmal den U19-Trainer eingestellt. Wie seht ihr das grundsätzlich? Seid ihr... eher so, dass ihr sagt, oh, ein Spiel mehr mit dem Nuri noch wäre geil gewesen oder ist es vielleicht jetzt sogar noch einfacher gegen so eine völlig verunsicherte Truppe mit U19-Trainer zu gewinnen?
Also mit Nuri hätte ich sogar eine Handicap-Wette 2-0, dass der HSV das gewinnt, gesetzt bei Tipico, weil die waren unterirdisch, weil die hatten die ersten Spiele mit Nuri gut bespielt, haben es dann trotzdem nicht gepackt und die Verunsicherung wurde immer größer, also die haben auch, da war keine Entwicklung mehr zu sehen. Jetzt ist es wirklich eine Wundertüte, weil ich habe von diesem U19-Trainer überhaupt noch nichts gehört und...
Es kann ein Kohlfeld sein,
genau.
Oder es kann wie hieß der ehemalige Köln-Trainer noch, der dann auch abgestiegen ist. Vergessen, aber ihr wisst, wen ich meine.
Peter Neururer?
Nee. Es gab so einen Jugendtrainer, der letzte Saison noch die Köln-Saison zu Ende geführt hat, sozusagen.
Ja, ich weiß, wie du meinst.
Es gibt immer so dieses, manchmal funktioniert es halt blenden beim Jugendtrainer. So oder so, eigentlich trotzdem muss da ein Sieg drin sein, obwohl ich jetzt das Spiel gegen Dresden mir nochmal angeguckt habe, die Zusammenfassung. Da kriegt Ingolstadt relativ unglücklich eine rote Karte, ganz, ganz früh, 7. Minute. Und dann machen sie es in Dresden eigentlich noch okay und müssen auch 1-2 Tore machen. Also kein Geschenk.
Genau.
Wenn da jetzt so eine Aufbruchsstimmung entsteht.
Ja, aber die sind Letzter, ne?
Ja.
Also, und die sind echt scheiße wahrscheinlich.
Und der Nuri auf jeden Fall,
ja. Und Dresden kriegt auch 8-1 gegen Köln. Also ist nicht, dass Dresden irgendwie Bayern München ist.
Alles gut, ich erwarte auch den Sieg, aber Lasogga fällt auch aus, 3 Wochen.
Ich sag mal, es ist natürlich, also mit Nuri wäre es geiler gewesen. Jetzt wird alle wollen sich neu beweisen und nur am Trainer gehen nochmal Gast, kämpfen um Stammplatz, um Gehalt und um Vertrag und so.
Und möchtest du Arp sehen, zum Beispiel von Anfang an? Hat Jatta das gerechtfertigt für dich, die Startelf-Aufstellung? Zweite Halbzeit macht er sehr gut.
Ja, zweite Halbzeit macht er 30 Minuten gut, also spielt 70 Minuten nicht so gut und 20 Minuten, würde ich sagen, ungefähr so gefühlt gut. Hm. Oder 60-30. Der muss halt konstanter werden. Aber
allerdings wird eingewechselt und zeigt nichts, ne? Also wir haben so einen Sympathiebonus für ihn, aber eigentlich.
Er müsste mal zum Beispiel, also ich würde zum Beispiel Wang rausnehmen, weil der war vorne, er hat in der Luft gehangen, hat nichts gemacht, irgendwie keine entscheidenden Aktionen gehabt.
Ja, und wenn er einen von den beiden reinmacht.
Wenn er es 3-1 in der 90. macht, dann hat er recht gehabt, ne?
Aber, ja, gut, wenn er es macht, aber der macht da zwei Haken und anstatt durchzulaufen und einfach trocken rechts unten reinzuballern, wie wahrscheinlich Lasogga das gemacht hätte. Und dann würde ich Arp vorne reinnehmen. Wang raus und Wang kannst du dann in der 60. mit voll Power über die Außen oder meinetwegen für Arp reinbringen.
Ich finde auch seine Power, ich fand ihn auch natürlich nicht überragend, aber ich finde, er hat manchmal so Aktionen drin, wo er sich dann dreht und da ist er einfach nicht aufzuhalten. Dann ist er so schnell und so stark, dass er trotzdem, glaube ich, jedem Verteidiger und gerade so Ingolstadt-Verteidigern echt Respekt einflößt und da Leute bindet. Und einen Arp, glaube ich, kannst du leichter ausschalten.
Ja. Hm,
weißt du, was ich meine?
Ja, nur leichter kontrollieren sozusagen. Ne?
Bones, wie siehst du es? Arp rein oder hat er sich mit seiner 15-Minuten-Performance einfach nicht empfohlen?
Ich würde, also...
Oder was ganz anderes?
Er tut sich schwer Ito. Im Moment, ne? Und Ito ist bei mir im Moment gerade völlig abgeschrieben und es läuft im Moment und never change a running system, sage ich mal. Und deswegen, ich würde trotzdem mal mit Arp probieren, weil es hat ja auch... Holby hat ja auch im Interview gesagt, Wang ist erstmal ein anderer Spieler als Lasogga. Also er bewegt sich anders und anscheinend, also wenn jemand sowas öffentlich auch sagt, dann scheint die Mittelfeldspieler auch so mit ihm nicht insgesamt zu harmonieren, weil er hat selber gesagt, also Holby über Wang, dass er ein bisschen in der Luft hängt und das ist ein bisschen Bei Lasogga weißt du, dass er vorne steht, wo er steht, wie er sich bewegt. Mhm. Und das wissen die anscheinend bei Wang noch nicht so richtig. Deswegen würde ich es lieber mit Arp probieren. Die kennen sich jetzt auch schon ein bisschen länger.
Aber dann Arp auch wirklich mal in seiner Position, ne?
Genau. Und ich fordere fast von Arp, er muss jetzt aber auch echt mal so Scorer-Punkte liefern, Vorbereitung oder ein Tor, weil er spielt gut mit, aber ja, dafür, wofür eigentlich jetzt aufgestellt wird, das liefert er halt noch nicht, ne?
Ja.
Also, ja, das ist schlimm, dass man so in der zweiten Liga
auch... So, ich bin gerade bei Tipico, die Quote auf HSV ist 2,2.
Dass man da gewinnt?
Ja, wie geil ist das denn? 2,2.
Also, gut.
Die wollen Geld verschenken, erneut, Tipico.
Tipico, mal wieder...
Gegen den Letzten der zweiten Liga, 2,2 Ingolstadt. Ich meine, neuer Trainer hin und her, die haben keine Ahnung, wie man Fußball buchstabiert hat.
Trotzdem hatten wir vom letzten Spiel noch 300 Euro und jetzt noch... 80.
Ah, also bitter.
Der späte Siegtreffer.
Zwischenzeitlich waren 600 oder 500 auf dem Konto. Ja. Nee, 600, 580 und kam das Arschloch.
Weil wir auf 2-1 Ergebnis und Sieg getippt haben und dann,
geil,
dann auch nochmal so ein Lacroix-Fehler.
Ja, vor allem in der Halbzeit 2-1 Ergebnis, ne, bei 0-1 halt. Das war die, ja, die Quote, geil, die es da rausgerissen hat.
Mann.
Das war gut. Schon richtig beschissen.
Wir hören uns dann zur nächsten Folge, wo wir hoffentlich einen Sieg besprechen können. Ja, wahrscheinlich Dienstag. Ich bin nämlich erst Montagabend wieder da und gebe mir am Wochenende mal die Premier League. Mal gucken, was da so los ist.
Was ziehst du dir rein?
Geil. Manchester City und Liverpool. Zwei Heimspiele, Samstag und Sonntag. Und dann werde ich mal gucken, ja, wie da so die Stimmung ist, wie da so das Niveau ist.
Darfst du keinen Alkohol trinken, ne?
Bitte?
Darfst du da keinen Alkohol trinken?
Im Stadion?
Kein Alkohol im Stadion.
Das wusste ich jetzt noch nicht. Das schmeißt die Planung um. Da muss man davor und danach entsprechend Gas geben. Also werde ich berichten auf jeden Fall, was es da so zu berichten gibt, was Kloppo so macht. Bin ich auch mal gespannt, was er so zu sagen
hat. Ich habe übrigens heute mit einem Freund gesprochen. Der hat mit einem relativ engen Homie von Wolf gesprochen und der hat so erzählt, wie Wolf ist. Also anscheinend echt ein nice Typ. So früher soll er mal gesagt haben, so zum Team, so hier, komm, wetten, ich kann den American Football irgendwie 30 Mal hochhalten. So, ja, klar. Wenn ich schaffe, kriege ich Kiste Bier. Und dann hat er es 30 Mal geschafft. So Kiste Bier, aber also war der hoch mit allen und ist wohl jetzt immer noch sehr, sehr close mit Kloppo. Also auch als er arbeitslos war, war bei Kloppo mit den Trainingscamps und so. Die haben sehr, sehr eng Kontakt. Weil
und
der,
bei Tuchel.
Ja.
Hat beide Hospitationen gemacht. Gute Info gehabt.
Aber der hat ja, Kloppo hat ihn ja geholt, also ja, ursprünglich.
Nach Dortmund.
Und er hat ihn irgendwie, der hat ja so einen Amateurpreis gewonnen und da hat Kloppo den Amateurpreis übergeben und da haben sie sich kennengelernt und dann in Kontakt geblieben. Er meinte, Klopp zu Zorc, ey, pass mal auf, das ist irgendwie ein geiler Typ, den müssen wir hier holen. Dann haben die geholt, erst als Co-Trainer für die zweite Mannschaft und dann hat er sich ja hochgearbeitet. Dann Trainer für die Mannschaft, dann mit der Jugend das alles gewonnen.
17
also
deutscher Meister.
Eigentlich echt super, aber halt dann, gut, bei Stuttgart einmal abgestiegen, aber vom Ding her eigentlich echt mega und ist immer noch, ja nicht Best Buddy mit Kloppo, auf jeden Fall sehr eng.
Ist halt ein geiler Typ, ne? Also ich finde, der hat auf jeden Fall, der beherrscht die zweite Liga, der hat schon mit Stuttgart mehr oder weniger einen Durchmarsch gemacht, dass es in der ersten Liga nicht geklappt hat, passiert. Lehrjahre, aber mit dem HSV sehe ich eigentlich auch, dass die derbe entspannt nach oben gehen. Mhm. Also schade, dass er jetzt nicht gewonnen hat. Das wäre nämlich der Rekordeinstand eines HSV-Trainers. 5 Siege zum Auftakt hat noch niemand geschafft.
Ja. Aber es wird bestimmt auch einen ungeschlagenen Rekord geben und vielleicht holt er sich den.
Genau, und solange freut sich Bernd Hollerbach auf seiner Couch. Und
er wird der einzige Trainer in der Geschichte des HSV sein, der jemals von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen ist. Auch nicht schlecht.
Und kriegst die Radkappe am Ende der Saison.
Für immer.
Ja.
Wird er das sein. Ja. Weil er ja nicht mehr runtergehen kann, der HSV.
Korrekt.
Also, freuen wir uns auf nächste Woche. Hoffentlich 3 Punkte, nur der HSV.
Nur der HSV. Ciao.